Montags geht's um Bücher im Kulturleben von Bayern 2. Willkommen dazu sagt saisongemäß krächzend, aber nicht minder herzlich Judith Heidkamp.
Da durften wir, ich glaube, das war die 10. oder die 11. Klasse, uns einen Roman aussuchen, über den wir ein Referat halten wollten. Mich sprach der Titel Dr. Faustus von Thomas Mann irgendwie sofort an.
Chapeau.
Und ich war natürlich heillos überfordert. Ich habe vielleicht die Hälfte verstanden von dem, aber ich habe dann in dem Moment gedacht, wow, Literatur ist einfach was ganz Großartiges.
Und jetzt hat Monika Zeiner den zweiten Roman selbst vorgelegt. Ein mit einigen Verweisen in Richtung Thomas Mann übrigens. Gleich ist sie hier im Gespräch, Monika Zeiner, über Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre. Dann besprechen wir Punk von Eckhard Nickel. Der einstige Popliterat hat das Genre gewechselt. Ulrike Dresner hat ein sehr persönliches Buch über die Geschichte einer Adoption geschrieben. Und wir stellen das neue Mammutwerk von Starsoziologin Eva Illus vor. Illus, der es immer um die Analyse von Gefühlen geht. Explosive Moderne, so heißt es.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Und das literarische Rätseltaxi, das ist natürlich auch bestellt und keinesfalls, wie Van Morrison hier singt, real, real gone. Meilensteine der Popgeschichte auf Bayern 2. Van Morrison, Real, Real Gone von 1990. Wie gesagt, Meilensteine der Popgeschichte. Zu der inzwischen auch die Popliteratur gehört. Das ist ungefähr ein Vierteljahrhundert her, dass mit diesem Schlagwort als Programm ziemlich viel in Bewegung geriet im Buchmarkt. Popliteratur hieß Populärkultur. Junge Autoren und Autorinnen, die sich mit der eigenen Kultur wiederfinden wollten in Büchern und Texten. Unbedingt musste dabei jede Menge Musik zitiert werden. Eckhard Nickel, seinerzeit Bestandteil der popliterarischen Runde Tristesse Royale, hat vor kurzem einen neuen Roman vorgelegt. Die Verbindung Musik und Schreiben, der bleibt da treu. Punk, so heißt das Buch. Und wir haben Markus Meyer um die Besprechung gebeten, der für uns ja viel Musik rezensiert und insofern hier der ideale Exeget ist.
Viele Bücher über Punk funktionieren ja so. Junger Mann auf dem flachen Land entdeckt Punkrock, schneidet sich die Haare und gründet eine Band. Er zieht in die Großstadt, macht die Nächte in Kneipen zum Tag, um mit Gymnasiastinnen dann französische Filme im Kino anzugucken. Eckhard Nickels neuer Roman heißt zwar Punk, geht aber diese Haltung und die damit verbundenen Lebensgefühle anders an.
Ezra zieht eine Platte genau in der Mitte heraus, auf der Truman Capote mit ausgestreckten Armen durch die Luft springt und tauscht sie mit einer von unten aus, die einen verträumt schlafenden Mann im Sand liegend zeigt, dessen Gesicht sich in einem Stück Gewässer vor ihm spiegelt.
Der Popfan weiß, hier werden die Cover von Singles der 80er Jahre New Wave Band The Smiths beschrieben. Es geht eher fein und distinguiert zu in Eckhard Nickels neuem Roman, der in einer nicht näher bestimmten Zukunft spielt. Protagonistin ist eine junge Frau namens Karen. Sie begibt sich auf die Suche nach einem WG-Zimmer, nachdem sie ein Konzert besucht hat. Ihre Freundin Kirsten, eine Pianistin, hat auf der Bühne klassische Musik gespielt, das Konzert aber frustriert abgebrochen. Karen lernt die Brüder Ezra und Lambert kennen, die sie einladen, in ihre Band einzusteigen. Punk soll die Gruppe heißen.
Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, Karen.
Der Frankfurter Autor Eckhard Nickel, promovierter Literaturwissenschaftler übrigens, ist nicht interessiert an der Vergangenheit von Punk. Er versucht die rebellische Attitüde, die gesellschaftskritische, lustbetonte Haltung dieser Jugendbewegung erfahrbar zu machen, im Lesen zu verlebendigen, zu vergegenwärtigen. Er hat deshalb ein erfrischend postmodernes Werk geschaffen, das auf unzählige Songs verweist, auf Romane wie Alice im Wunderland und Der Fänger im Roggen, auf die Ménage à trois des Kultfilms Jules und Jim und auf Formulierungen wie Allerliebstes oder Oh my God, die heutzutage auf Social Media unter Jugendlichen üblich sind. Gegliedert ist der Roman in 14 Kapitel, die allesamt Songtitel der Post-Punk- und New-Wave-Ära tragen. Von großartigen Bands wie den Go-Betweens, Devo oder den Young Marble Giants. Dass es sich hier um Songs einer Zeit nach der eigentlichen Punk-Ära handelt, ist Absicht, erklärt Eckhard Nickel.
Post-Punk vielleicht, weil Punk für mich als Bewegung, als Gefühl, als Haltung eigentlich in seiner ganzen Größe eigentlich erst im Post-Punk aufgegangen ist. Weil die Urgewalt des Punk, der Beginn mit Ramones, mit Sex Pistols und so weiter, das waren zwar alles ganz laute und ganz starke Schreie sozusagen, aber das Refinement, also die ganze Verfeinerung, hat dann eigentlich erst im Post-Punk stattgefunden.
Literatur als künstliches, leicht überkodiertes Paradies. Im Vordergrund steht die Verfeinerung der Punk-Attitüde von damals. Die Handlung ist Nebensache. Wichtiger ist, dass der Roman in einer Zeit spielt, die vom ominösen weißen Lärm dominiert wird. Einem Phänomen, dem es sich zu entziehen gilt.
When the rich die last, let the rabbits running from a lucky pass full of shallow cars.
Unzählige Verweise und Zitate lassen den Text zu einem dichten Assoziationsgespinst werden, einem poetischen Artefakt. Beim Lesen entsteht ein eigener, eigenwilliger Kosmos. Richtig Spaß macht das allerdings nur, wenn man die ursprünglichen Kunstwerke und Bands kennt und mag. Eckhard Nickel findet, dass das Eintauchen in diese ungewöhnliche, fein ziselierte Welt trotz alledem einen Gewinn darstellt.
Ich glaube schon, weil die Welt, die einem das alles aufschließt, ist ja auf jeden Fall eine Welt, die geprägt ist von einer ästhetischen Ausrichtung. Und gerade in einer Welt, deren Ästhetik meines Erachtens nach mehr und mehr vor die Hunde geht, ist natürlich sehr, sehr heilsam, sich in diese Welten versenken zu können und daraus Kraft und neuen Mut zu schöpfen, auch selbst Dinge auf die Beine zu stellen.
Wiederhören.
Feed Your Head empfahl einst die Rockband Jefferson Airplane in Anlehnung an Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Tu mal was für deinen Kopf. Das könnte ein Untertitel dieses Romans sein. Ein mächtiges Stück Brain Food hat Eckart Nickel hier abgeliefert. Auch wenn die Beschreibung des Fotografierens mit einer Polaroid-Kamera, ein Höhepunkt im Text, ein altes, analoges Medium verklärt. Und nicht alle Kapitel einen derartigen Sog entfalten wie die furiosen Schlusspassagen. Eckart Nickels Punkroman ist überaus charmant und gelungen. Vintage-Pop-Literatur Deluxe.
Punk von Eckart Nickel ist bei Piper erschienen, 22 Euro. Und hier sind die Go-Betweens nochmal, gerade schon angeklungen, Streets of Your Tone.
Watch the butcher shine his knife. And this town is full of battered wives. Round and round, up and down, through the streets of your town. Every day I make my way through the streets of your town. And I ride your river under the bridge, and I take your boat out to the reach, 'cause I love that engine roar, but I still don't know what I'm here for. Round and round, up and down, through the streets of your town. Every day I make my way through the streets of your town. They shut it down, they closed it down.
Aufstieg und Fall einer reichen Unternehmerfamilie. Was fällt einem dazu nicht alles ein? Von den Buddenbrooks bis zu den Ewings oder bis zu Succession. Aber ich sag sofort, die ersten Assoziationen sind eher irreführend bei dem Roman, um den es jetzt hier im Büchermagazin geht und der den Aufstieg und vielleicht Niedergang einer fränkischen Unternehmerfamilie spiegelt. Geld, Macht, Sex, Zeitgeschichte, um das alles geht's auch. Aber wir kriegen das nicht in Episoden voller Cliffhanger erzählt, sondern in einem Mäandern durch die Zeiten und vor allem die Gedanken des Ich-Erzählers, in denen das, was war, wahrscheinlich war, angeblich war, immer gleichzeitig zur Gegenwart präsent ist. Villa Sternbald oder die Unschärfe der Jahre heißt dieser Roman von Monika Zeiner, die in Würzburg geboren ist und in Berlin lebt. Und von dort ist sie mir zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Unscharf werden die Jahre im Rückblick, weil alle Personen im Roman, besonders dieser Ich-Erzähler Nikolas, Dinge immer wieder anders erzählen oder interpretieren oder auch böswillig lügen oder kreativ lügen oder notlügen. Interessiert Sie dabei diese Detektivfrage nach dem, was wirklich passiert ist oder eigentlich gerade nicht?
Ja, es ist ein bisschen beides. Also Nikolas versuchte genau eigentlich gegen diese Unschärfe anzuschreiben und anzurecherchieren, denn diese Unschärfe ist es ja auch, die sich wie so ein Nebel über die ganze Kindheit und auch sein Heranwachsen gelegt hat, weil die Familie zwar nicht geschwiegen hat über das, was gewesen ist, sondern im Gegenteil eigentlich immer zu geredet und erzählt und fabuliert hat, besonders sein Großvater, der von ihm auch mal der Zauberer genannt wird. Nicolas versucht jetzt schon, zur Wirklichkeit vorzudringen, zu dem, was passiert ist, muss aber auch tatsächlich erkennen, dass das gar nicht so leicht ist und dass in der Rückschau und in der Erinnerung natürlich die Dinge auch verschieden zu interpretieren sind und sich wieder eine ganz neue Unschärfe ergibt.
Und er ist und selbst einer, der sehr eloquent ist und auch sehr eloquent erfindet.
Ja, genau. Er steht auch in dieser Familientradition. Er wird ja auch oft mit seinem Großvater Henry verglichen. Und insofern reiht er sich eigentlich, ob er es will oder nicht, auch in diese Familientradition ein und versucht aber gleichzeitig dagegen anzukämpfen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Tragik dieser Figur.
Die Erzählung ist das Modell, an das die Wirklichkeit sich anschmiegt, hast du sozusagen programmatisch an einer Stelle. Jetzt haben wir hier ja eine sehr angesehene, sehr wohlhabende, in eben einer Villa Sternwald, in einem Anwesen residierende Unternehmerfamilie vor uns, die Familie Fink, die mit Schulmöbeln zu Wohlstand gekommen ist. Wir erfahren über ihren Werdegang über 5 Generationen. Sie lebt in dem fiktiven Städtchen Gündlach in der Nähe von Nürnberg und sie hat in diesem Städtchen immer auch das Attribut Erzgauner. Warum das?
Ja, genau. Das ist ein Attribut, das ihm sehr früh schon zu Ohren kommt und ihm immer wieder begegnet. Durch seine Schulfreundin Katharina Hauser zum ersten Mal wird ihm das entgegengeschleudert, läuft dann von der Mutter zum Vater, zum Großvater. Und hier ist es eben auch wieder so, dass der Großvater sich in Ausflüchten verliert und in allgemeinen Betrachtungen über das Unternehmertum. Der Unternehmer müsse sich anpassen, müsse wandelbar sein, mit der Zeit gehen.
Was steckt denn dahinter?
Also es ist so, dass dieses Vermögen der Familie zum Teil gründet auf einer Arisierung in den 30er Jahren. Sein Großvater konnte eine Schulmöbelfabrik eines befreundeten Unternehmerpaars, also der Familie Stein, die Büromöbel herstellten, sich zu sehr günstigen Konditionen eben erwerben.
Während die Familie Stein im KZ umkommt.
Genau, die sind dann emigriert nach Frankreich, aber eben doch deportiert worden und dann letztlich eben umgekommen im KZ. Während der Großvater später in den 60er Jahren das Bundesverdienstkreuz sogar verliehen bekommen hat. Und Nicolas will sich eben mit dieser Geschichte nicht abfinden, weil auch hier wieder gesagt wurde, man habe der Familie Stein diese Firma nur abgekauft, damit sie Geld gehabt hätten zur Emigration. Also sie seien sehr froh gewesen. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte das jemand anders gekauft.
Wobei, wenn jetzt der Eindruck entsteht, dass es um die Enthüllungen des Verhaltens in der Nazizeit zentral geht, dann stimmt das zwar, aber stimmt nur zum Teil. Ich finde, Sie erzählen noch sehr viel mehr. Wir bekommen auch mit, wie diese Haltung, die das möglich macht, die Angst, die Erziehung, die Kriegserfahrungen, die zu so einem bestimmten Verhalten zwischen Opportunismus und Feigheit und den Moment ergreifen führen, über Generationen immer weitergegeben werden. Also an einer Stelle sagt Nicolas über seinen kleinen Neffen, er lügt, er prügelt, er ist wie ich und ist dann selber erschrocken.
Ja, genau, das ist eigentlich das zentrale Thema sogar des Romans, weil die Arisierungsgeschichte, die ist zwar immer im Hintergrund präsent, aber dass das stattgefunden hat, ist eigentlich von Anfang an, also in der Erzählzeit des Romans schon bekannt. Aber mich hat eigentlich viel mehr interessiert die ideengeschichtlichen Voraussetzungen, also die dann eben 1933 in die Katastrophe geführt haben. Und da ist eben Erziehung. Und das spiegelt sich ja eben auch wieder im Gegenstand des Schulmobiliars, vor allem eben der Columba-Schulbank, die ja von dem Patriarchen, vom Gründer der Firma erfunden worden ist.
Ich finde, man könnte sogar sagen, dass das Buch sich an vielen Stellen für Unschärfe stark macht. Ich weiß nicht, ob Sie da einverstanden wären. Und gegen die Vorstellung, dass etwas immer entweder so oder so gewesen ist. Also gut oder böse oder hell oder dunkel oder eben Erzengel oder Teufel, Lüge oder Wahrheit.
Ja, das ist ja auch alles sehr ambivalent. Also das Kind, so war ja die Auffassung jahrhundertelang, war von Natur aus eher schlecht und man musste ihm quasi in bester Absicht die beste Erziehung und auch die umfassendste Erziehung angedeihen lassen, um es eben zu einem brauchbaren und moralisch guten Wesen zu bilden, sozusagen. Und dafür steht ja auch dieses starre Schulmöbel. Im Grunde geht das alles auf dieses sehr unhumanistische Menschenbild zurück, wie ich finde, das ja auch schon in der Bibel angelegt ist mit der Erbsünde, die Überzeugung, der Mensch sei eben von Natur aus schlecht und müsse durch Erziehung gebessert werden. Und
auch die ist wieder Thema in Dialogen, die an vielen Stellen auftauchen im Roman, über genau diese geistesgeschichtlichen Fragen, die Sie gerade angesprochen haben. Überhaupt bauen Sie ganz viele literarische und andere Referenzen ein. Also ich finde ja besonders augenfällig ist der Schatten Thomas Manns in diesem Buch.
Zum Zauberer, haben Sie gesagt, wird der Großvater genannt. Buddenbrooks, an die denkt man wegen der Generation. Zauberberg wird in diesem Jahr 100 Jahre. Da geht es auch darum, dass einer eigentlich nur ein Wochenende bleiben wollte und dann ein ganzes Jahr dort bleibt. So geht es dem Nikolas auch. Da gibt es auch diese langen Exkurse zu bestimmten ideengeschichtlichen Themen. Man kann ja sogar, wenn man will, also mir ist ganz viel eingefallen, auch in der Biografie Thomas Mann eine Menge von gewollter Unschärfe entdecken. Was bedeutet Thomas Mann Ihnen?
Ja, Thomas Mann war, glaube ich, schon so der Beginn meiner literarischen Sozialisierung, glaube ich. Das geht auf meine Schülerinnenzeit zurück und da durften wir, ich glaube, das war die 10. oder die 11. Klasse, uns einen Roman aussuchen, über den wir ein Referat halten wollten. Mich sprach der Titel Dr. Faustus von Thomas Mann irgendwie sofort an.
Chapeau.
Und ich war natürlich heillos überfordert. Ich habe vielleicht die Hälfte verstanden von dem, aber ich habe dann in dem Moment gedacht, wow, Literatur ist einfach was ganz Großartiges. Und diese Aura, auch wenn ich es nicht verstand inhaltlich bis ins Detail, die hat mich total ergriffen. Und von da an habe ich angefangen, eben alles von Thomas Mann zu lesen. Ich kann schon sagen, dass das für mich der Beginn war, das Lesen und der Zugang einfach zur Literatur für mich. Deswegen bedeutet er einfach sehr viel für mich. Aber es geht ja Nikolas auch darum, genau diesen Bildungskanon zu dekonstruieren auf eine Art oder zu entlarven als das, was er für ihn zumindest sehr viele Jahre lang auch gewesen ist. Nämlich einerseits so ein Dekor, so ein Schmuck der bürgerlichen Klasse. Und andererseits ist es aber ja auch so ein Erziehungsinstrument, ein Unterdrückungsinstrument auch für die Kinder, die man ja sehr schön quälen und klein halten kann, indem man sie Gedichte aufsagen lässt oder indem man ihnen Predigten hält über Kant, über Schiller, über Goethe und so weiter.
Man hört jetzt, glaube ich, schon ein bisschen an unserem Gespräch, das ist ein Mammutprojekt gewesen, besonders für jemand, der seinen zweiten Roman schreibt, denn das ist ihr zweiter Roman, ihr erster Roman, Die Ordnung der Sterne über Como, ist 11 Jahre her. Haben Sie 11 Jahre mit dem zweiten Buch verbracht?
Ja, natürlich nicht. Nicht wirklich und vor allem natürlich auch nicht ununterbrochen. Man lebt ja auch noch zwischendurch. Zum einen wollte ich es ursprünglich noch breiter anlegen. Tatsächlich sollte nicht nur diese eine Unternehmerfamilie im Mittelpunkt stehen, sondern noch eine andere. Und dann hatte ich ungefähr schon 500 Seiten geschrieben und dachte dann, oh, ich habe ja jetzt gerade mal so ein Viertel von dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Und habe mir dann gedacht, das wird tatsächlich einfach zu viel. Ich muss mich jetzt für eine dieser Handlungsstränge entscheiden. Zum anderen hatte es auch persönliche Gründe und habe mir dann gedacht, wahrscheinlich die Welt wird nicht untergehen, wenn ich damit jetzt noch ein bisschen länger warte. Jetzt ist aber ja endlich da.
Aber toll, dass Sie dran geblieben sind. Das ist ein sehr besonderes Buch geworden und ich fand es sehr bereichernd zu lesen. Danke Ihnen für das Gespräch. Monika Zeiner war das über Ihren zweiten Roman Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre. Der Roman ist bei DTV erschienen und kostet 28 Euro. Ihnen alles Gute.
Dankeschön für das Gespräch, Ihnen auch.
She was that kind of lady. In times were hard, times were hard.
She come curling around you like a finger.
But she'll leave you crying in the night. She will leave you crying in the night. She's gonna leave you crying in the night.
She's begging
time, looking around.
tarnished pearl. She'll take your money, she'll wreck your world, wreck your world. And she'll leave you crying in the night. She's gonna leave you crying in the night. She's gonna leave you crying in the night. She's gonna leave.
Crying in the Night aus dem Album Cunningham Bird, das jetzt gerade mal 10 Tage alt ist. Madison Cunningham und Andrew Bird covern hier ein Album, auf dem seinerzeit auch schlicht 2 Nachnamen standen, nämlich Buckingham Nicks von 1973, das Lindsay Buckingham und Stevie Nicks aufgenommen haben, bevor sie dann zu Fleetwood Mac kamen. Crying in the Night, schöne neue Variante, finde ich. Ich würde Ihnen gerne, wo wir jetzt gerade schon beim Thema Erinnerungsunschärfen waren, noch unseren neuen Hörbuch-Podcast ans Herz legen. Kalte Füße. Kalte Füße hatten die italienischen Soldaten, die sich aus Russland zurückschleppten im Zweiten Weltkrieg. Ritirata di Russia heißt das im italienischen Kollektivgedächtnis und Francesca Melandris Großvater war ein Held dieses Rückzugs. Er rettete seine Soldaten und ließ niemanden erfrieren. Viele Geschichten davon wurden in der Familie erzählt, bis Melandri irgendwann die Leerstellen daran auffielen. Wer zurückkommt, ist erstmal hingegangen. Warum eigentlich und was geschah dort? Die russischen Orte, die mit den Geschichten des Vaters verbunden sind, erweisen sich als ukrainische Orte, Namen, die wieder in den Nachrichten zu hören sind. Wie hängen dieser Krieg und die Erinnerung an jenen Krieg zusammen?
Und noch eine Familienlegende. Du und Mama seid schon einige Jahre verheiratet. Den Krieg habt ihr hinter euch gelassen, wie die anderen auch, mit dem Trotz der Lebenden. In einer Schublade stößt sie auf dein Manuskript. Wann hast du das geschrieben? Sie hat dich nie daran arbeiten sehen. Du hättest es einfach heruntergeschrieben, erklärst du, sofort nach deiner Rückkehr, als du sie noch nicht kanntest. Die Jahre seien vergangen und du habest nicht mehr daran gedacht. Sie liest es. Viele Jahre später wird meine Mutter mir erzählen, was deine Kriegserinnerungen bei ihr auslösten. Endlich habe ich verstanden, was hinter seinem Schweigen steckte. Sie ermutigt dich, das Manuskript einem Verleger zu zeigen. Das gefällt dir. Du weißt, dass sie eine feinsinnige Leserin ist und niemals leere Komplimente machen würde. Unter dem Titel »Es war kalt« reichst du es für einen Literaturpreis ein. Du gewinnst zwar nicht, wirst aber lobend erwähnt. Kein Verlag macht dir ein Angebot und du bist vielleicht zu stolz, es selbst zur Veröffentlichung vorzuschlagen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls landet das Manuskript wieder in der Schublade. Die Jahre vergehen, der schreckliche Winter in der Steppe rückt in weite Ferne, ihr zieht nach New York. Du bekommst eine Audienz bei Chruschtschow genau an dem Tag, an dem der angeblich bei der UNO-Generalversammlung seinen Schuh auf das Rednerpult schlagen sollte.
Ja, und auch daraus wird dann wieder eine Familienlegende. Dieses Auseinanderfädeln der vielen Worte und des vielen Schweigens, das unternimmt die italienische Autorin Francesca Melandri in Kalte Füße. Nina Kunzendorf liest die Übersetzung von Esther Hansen und die gibt's jetzt als Hörbuch-Podcast in der ARD-Audiothek. Empfehlung.
Even something as small as an apple, it's simple and somehow complex. Sweet and divine, the perfect design. Can I speak to the architect? There's a canyon that cuts through the desert. Did it get there because of a flood? Was it devised, or were you surprised when you saw how grand it was? Was it thought out at all, or just paint on a wall? Is there anything that you regret? I don't understand, are there blueprints or plans? Can I speak to the architect? Sometimes I look in the mirror, wish I could make a request. Could I pray it away? Am I shapeable clay? Is this as good as it gets? One day you're on top of the mountain, so high that you'll never come down. Then the wind at your back carries ember and ash that burns your whole house to the ground. Is it thought out at all, or just paint on a wall? Is there anything that you regret? I don't understand. Are there blueprints or plans? Can I speak to the architect?
The Architect, neue Country-Musik mit Kacey Musgraves aus dem diesjährigen Album Deeper Well, Bayern 2. Das Büchermagazin gibt's auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Drei Romane lang und eigentlich viel länger hat Ulrike Dresner, die in München geborene und in Leipzig lehrende Schriftstellerin, sich mit Krieg, Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert beschäftigt und deren spät- und transgenerationalen Folgen, die Nebelkinder-Trilogie. Sie hat eine Ausstellung dazu gemacht, sich auf zahlreichen Plattformen zu Wort gemeldet. In ihrem neuen Buch lässt sie dieses umfassende Mammut-Thema jetzt eine Zeit lang ruhen und erzählt etwas anderes, eine sehr persönliche Geschichte, die der Adoption ihrer Tochter, die mit 3 Jahren aus Sri Lanka zu ihr kam. Katja Weise hat zu lieben gelesen.
Leserinnen und Leser von Pippi Langstrumpf wissen, wie klug das stärkste Mädchen der Welt ist, auch wenn seine Schulbildung zu wünschen übrig lässt. Pippi sagt, wenn das Herz nur warm ist und schlägt, wie es schlagen soll, dann friert man nicht. Dieses Zitat ist eines von dreien, die Ulrike Dresner ihrem Buch voranstellt. Es bleibt im Gedächtnis und begleitet uns beim Lesen dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte. Dresners Tochter Mary ist 3 Jahre alt, als die beiden sich kennenlernen. Bis dahin hat das Mädchen in einem von Schwestern geführten Kinderheim auf Sri Lanka gelebt. Die Autorin und ihr damaliger Mann reisen für die Adoption dorthin. Endlich. Nach Fehlgeburten und einem langen bürokratischen Verfahren.
Sie trug ein hellgelbes, ärmelloses Kleid mit schwachem Blümchenaufdruck. Es war peinlich sauber, wie wir später sahen, wenn auch nicht neu. Und sie drehte sich ein paar Mal zu uns um, als ahnte sie, dass wir ihretwegen gekommen waren.
Wie lernen Eltern und Kind sich kennen und lieben? Was bedeutet es, wenn dieses Kind von einer anderen Frau geboren wurde, dazu in einem anderen Land es zunächst keine gemeinsame Sprache gibt und das alles für Außenstehende ganz offensichtlich ist? Was bedeutet Familie? Ulrike Dresner erzählt eine sehr persönliche Geschichte. Doch weitet sie klug und deshalb geht es in Zu lieben immer auch um unser sich wandelndes Familienbild und eine Gesellschaft, die auf Fremderscheinendes oft skeptisch blickt.
Ah, adoptiert, sagt man zu mir. Ein Nur schwingt mit. Das zweite Klassegefühl stellt sich ein. Aus Sri Lanka, sage ich. Mein Gegenüber sagt, ach, deswegen. Ich nehme an, er oder sie meint unser diverses Äußeres. Jetzt ist es erklärt. Nur adoptiert.
Dresner widerlegt dieses Nur auf knapp 350 Seiten. Eindringlich. Es geht um Überwindung von anfänglicher Fremdheit mit Liebe, Mut und Zutrauen. Auch das Kind hat Angst. So duldet Mary lange keine Berührung von der Frau, die ihre Mutter werden will und wird.
Mary ließ sich gern Dinge zeigen. Wir schwitzten und führten vor. Wir waren erschöpft und grinsten. Wir sprangen durch den Sand und die Flöhe bissen uns in Füße und Waden. Wir wurden angelächelt. Sie winkte uns zum Abschied vom Arm einer Helferin.
Auch formal ist dieses Buch von Ulrike Dresner wieder hochspannend. Auf dem Cover steht Roman. Allerdings ist das Wort durchgestrichen, beinhaltet also das Ja und das Nein und tatsächlich ist zu lieben beides. Autobiografische Erzählung und Roman. Im Text finden sich ebenfalls ab und zu durchgestrichene Sätze oder Worte, die von der Suche nach dem passenden Ausdruck zeugen. Sowie am Beginn einzelner Kapitel aus Buchstaben und Worten geformte Vignetten. Zum Beispiel eine Fahne aus den Worten Schwarz, Rot, Gold. Dresner erforscht, was Elternschaft, was Mutterschaft bedeutet. Und während die Liebe zwischen Eltern und Kind wächst, schleicht sich die zwischen den Ehepartnern auf leisen Sohlen davon. Beide, die Ich-Erzählerin und ihr Mann, vereinsamen und können einander in diesem schwierigen Prozess nicht wirklich helfen.
Hunter sagte, Ich sollte erwachsen sein, sagte es leise, wie nebenbei, als wäre es nichts. Während er es sagte, verlor ich seine Augen. Ich meine, sie wurden leer. Es war, als spiegelte ich mich nicht mehr in ihnen, als rutschte ich an ihm ab. Ich rutschte aus ihm heraus.
Dieses Buch trifft ins Herz. So dicht, so unmittelbar ist es erzählt. Doch immer wieder wechselt die Autorin den Ton. Analysiert, reflektiert, fragt. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Mit welchem Familienbild? Das Thema Mutterschaft ist ein großes in den Neuerscheinungen dieses Herbstes. Hier wird es auf noch einmal andere Weise erzählt. Eine ebenso schmerzhafte wie beglückende Lektüre.
Mary ist meine Tochter. Es ist ein sehr genauer Satz. Mein genauester Satz, ever, würde Mary sagen. Dein genauester Satz, Mama, ever. Wir haben ihn uns erlebt. Wir erleben ihn uns jeden Tag.
Ulrike Dresner, zu lieben, Penguin, 24 Euro. Lucio Dalla besingt Anna und Marco.
Anna come sono tante, Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia. Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme. Con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, di periferia. Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo. Quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città.
Wie persönlich sind eigentlich Gefühle und wie sehr haben Gefühle mit Gesellschaft zu tun? Das ist das Thema von Eva Ilus, der israelisch-französischen Soziologin. Sie hat über Liebe und Intimität in Zeiten von Dating-Apps und sozialen Medien geschrieben und darüber, wie im Spätkapitalismus auch Gefühle zur Ware werden. Warum Liebe wehtut, 2016 war ein Bestseller. 2023, letztes Jahr, erschien der Band Undemokratisch. Emotionen, in dem Ilus hauptsächlich am Beispiel Israels herausgearbeitet hat, wie Rechtspopulisten gezielt mit Gefühlen arbeiten. Und jetzt ist aus diesem Themenkreis wieder ein neues Buch von Eva Ilus erschienen, Explosive Moderne, der Titel. Meine Kollegin Beate Meyer-Frankenfeld hat es gelesen und sie ist hier bei mir im Studio. Grüß dich, Beate.
Hallo, Judith.
Explosive Moderne, das ist ja nun ein ganz großer Titel. Was hat sie sich denn da vorgenommen für dieses Buch?
Das Buch passt in ihr bisheriges Werk, das du schon so ein bisschen umrissen hast. Es geht wieder um die Rolle von Gefühlen, aber jetzt in so einem größeren, man kann sagen, ein bisschen die Synthese früherer Bücher ziehenden Überblick. Ilus interessiert sich als Soziologin für Gefühle und damit ist sie nicht allein. Man spricht ja seit einigen Jahrzehnten schon vom Emotional Turn in den Kulturwissenschaften. Da ist sie eine ganz wichtige Vertreterin und die Prämisse, die Ausgangsidee ist immer zu sagen, Gefühle sind nicht privat, sind auch nicht innerlich, nicht rein innerlich. Diese Idee des inneren Selbst ist aber eine, die in der Moderne ganz stark ist und das ist eben trügerisch und auf den Pfad hat sie sich jetzt begeben, mit diesem Buch das in einem großen Überblick zu untersuchen. Was die Moderne ist, das wird nicht ganz scharf definiert in dem Buch, aber klar ist, dazu gehört eben zum Beispiel der Bruch mit der Religion, mit der Tradition, ein sehr weitgehender Individualismus, zugleich ein wettbewerbsorientierter Markt, so etwas wie technologiegestützte Kultur, also das, was wir so liberale westliche Moderne nennen.
Und was bis heute andauert,
auf jeden Fall.
Zeit. Zeitgenossenschaft. Also Gefühle sind etwas, was mit Gesellschaft zu tun hat. Das ist quasi der Filter. Wie geht sie denn vor, um diese Gefühle zu fassen zu kriegen?
Was sie macht, ist, dass sie ja, gewissermaßen ein Katalog von 10 wichtigen großen Gefühlen durchgeht. Und das geht los mit der amerikanische Traum.
Sehr emotional.
Das ist sozusagen natürlich. So eine Art Grundmotiv dessen, was die Moderne ausmacht. Damit ist natürlich nicht nur Amerika gemeint, sondern die westliche Kultur insgesamt. Zentral darin ist dieses Gefühl der Hoffnung. Du kannst es schaffen, jeder kann es schaffen. Das produziert Hoffnung, aber produziert natürlich auch Enttäuschung. Das ist das zweite Gefühl, was sie da diskutiert. Und das dritte ist Neid. Auch sehr interessant, also das arbeitet sie sehr im Detail heraus, wie der Neid natürlich in kapitalistischen Wettbewerbssystemen eminent wichtig ist. Die Konsumkultur nutzt den Neid, aber der Neid fußt auch in so etwas wie einer Leidenschaft für demokratische Gleichheit, für ein Gleichheitsideal. Also wenn wir die Idee haben, dass wir eigentlich alle gleich sein sollten, dann ist der Neid natürlich hochempfindlich. Der zweite Abschnitt befasst sich mit Gefühlen, die im Kontext stehen von Nationalismus und Demokratie. Das sind Zorn, Furcht und Nostalgie. Zorn brennt dort auf, wo eben Regeln verletzt werden, wo Respekt verweigert wird. Und das Schlusskapitel befasst sich dann mit den Themen, die sie in anderen Büchern schon ganz genau untersucht hat. Also da geht es um Intimität, Scham und Stolz spielen eine Rolle, Liebe, Eifersucht, das ganze Konzept der romantischen Liebe. Also das, was sie insgesamt macht, ist sowas, das schreibt sie auch an einer Stelle, wie eine Phänomenologie der Emotion. Also sie buchstabiert die Emotionen in ihren Erscheinungsformen durch, wenn man so will.
Wenn sie die dann alle sortiert hat, ich meine, das ist ja etwas, was den Menschen sozusagen schon immer ausmacht, all diese Gefühle, und da gehen wir bestimmt alle mit. Aber was ist denn heute anders? Also was macht dieses Gemisch von Gesellschaft und Gefühlen heute so besonders explosiv?
Da muss man sagen, das bleibt so ein bisschen vage, das Dezidierteste ist da noch der amerikanische Traum. Was man aber sagen kann, ist, dass die westliche Moderne eine Formation ist, in der das Individuum ganz anders adressiert wird. Also es kommt auf dein Glück an, aber du bist eben auch dafür verantwortlich, es zu verwirklichen. Jeder muss sich zu allem individuell und persönlich verhalten. Also wo stehe ich politisch, was glaube ich, wie will ich leben, wie liebe ich, was konsumiere ich. Es gibt noch einen Punkt, den ich interessant finde und der bei Illus kaum vorkommt, erstaunlicherweise, dass wir nicht sicher sind, was danach kommt. Es muss letztlich alles hier auf Erden passieren. Und auch diese Angst ist, glaube ich, für das, was sie da beschreiben will, sehr wesentlich.
Und erzeugt diese Individualität und Persönlichkeit von Emotionen auch sowas wie einen toten Winkel, gesellschaftliche Folgen von Emotionen?
Das ist auf jeden Fall so zu sagen, naja, das ist ja was Persönliches, macht das mit dir aus. Das ist eben diese große Therapieindustrie, Ratgeberindustrie, die sie immer wieder berührt, auch in diesem Buch. Dass man also die gesellschaftliche Dimension in dem Ganzen verpasst, nicht sieht. Das ist ein Punkt, gegen den sie auch ausdrücklich anarbeiten will.
Jetzt kann man aber die Individuen auf die Couch legen und einzeln therapieren. Das kann man bei Gesellschaften oder Epochen nicht tun. Wie geht sie denn vor in ihrer Untersuchung? Wie ist ihre Methode?
Sie geht sehr stark kulturgeschichtlich vor. Also sie zieht immer wieder Forschung heran, Politik, Wissenschaft, Soziologie, Geschichte. Aber der interessanteste Teil ihrer Methode ist, dass eine ganz wichtige Quelle, wenn man so sagen will, für das, was sie tut, die Literatur ist, die Fiktion, die schöne Literatur. Und das ist deshalb, so sagt sie, was ich auch sehr plausibel finde, dass auch die Literatur sich genau für diese Schwelle zwischen Innerlichkeit und dem, was die Welt ausmacht und womit der Einzelne sich auseinandersetzen muss, auseinandersetzt. Da bedient sie sich eines, muss man sagen, sehr klassischen westlichen Kanons. Also Homer kommt vor, Proust, Flaubert, Madame Bovary. Sehr wichtig ist Michael Kohlhaas von Kleist, der für so einen unbändigen Zorn über eine Ungerechtigkeit steht, der auch nirgendwo mehr gebremst werden kann. Und da zieht sie dann anhand dieser einzelnen Gefühle sehr große Bögen, was auch einen wirklichen Reiz hat, die Dinge mal so zusammenzusehen. Aber das ist zugleich auch, finde ich, ein bisschen ein Problem des Buchs. Und das kann man an diesem Kapitel mit dem Zorn ganz gut zeigen. Da kommt sie auf ganz wenigen Seiten, in wenigen Abschnitten von Kohlhaas über den arabischen Frühling, Black Lives Matter, Osama Bin Laden, zurück zu Kohlhaas. Und dann sieht man natürlich das Vergleichbare in der Gefühlsstruktur dieses radikalen Zorns. Aber die Unterschiede, die Kontexte, die bleiben dann natürlich doch vage.
Das heißt, du würdest grundsätzlich sagen, du verstehst diese Idee der explosiven Moderne jetzt besser oder sie leuchtet dir ein?
Schon, also das ist ein unbedingt lesenswertes Buch. Es ist auch eins, was sich sehr gut lesen lässt, was ja für so eine große soziologische Geschichte gar nicht selbstverständlich ist. Aber diesen Punkt würde ich tatsächlich machen, dass es keine scharfe Analyse ist. Und vielleicht muss man auch sagen, ist dieses Vokabular der Emotionen auch eine Verengung des Blicks, auch eines soziologischen Blicks. Vielleicht muss man doch, um diese Misere der Moderne zu verstehen, von der sie spricht, auf anderes gucken, auf Produktionsverhältnisse, auf Ungleichheiten, auf Machtverhältnisse, auf Überzeugungssysteme auch. Auch die prägen natürlich wieder Gefühle, aber die müsste man dann doch anders untersuchen.
Es klingt für mich so ein bisschen so, als wenn sie diese Perspektive, die sie auf undemokratische Emotionen hatte, stark in Bezug auf Israel bei ihrem letzten Buch, einfach größer macht, könnte man das sagen?
Das ist so. Also was sie in dem Populismusband gemacht hat, das ist ja ein relativ schmaler Band, der auch recht eng an Israel ist. Aber auch das kommt natürlich vor. Und ich glaube auch, der Anlass ist natürlich, dass wir uns über die neue Macht, die Gefühle haben in diesem Setting des Populismus, irgendwie verständigen wollen. Wir wollen verstehen, was passiert da eigentlich. Aber da würde man vielleicht doch sagen, dass man es genauer versteht, je genauer man hinguckt. Also je weniger man es vielleicht mit Kohlhaas vergleicht, sondern mit gesellschaftlichen Bedingungen, die das 21. Jahrhundert in einer Digitalmoderne ausmacht. Das ist dann der Punkt, den ich machen würde. Also wenn man das mit den anderen Büchern vergleicht, mit denen über die Liebe zum Beispiel, die sind deshalb so stark, weil sie da sehr genau sind, die Konstellationen sich anzugucken, unter denen ein bestimmtes Gefühl sich realisiert oder auch romantisiert wird. Und das ist mit so einem großen Ansatz dann eigentlich auch einfach schwer zu machen.
Sagt Beate Meyer-Frankenfeld über Eva Illus neuestes Werk Explosive Moderne, das aus dem Englischen übersetzt wurde von Michael Adrian. Knapp 500 Seiten, die bei Surkamp erschienen sind und 32 Euro kosten. Vielen Dank für deine Einschätzungen.
Gerne.
Die Stunde näher zickt nimmer an uns vorbei. Die Bahn raschen und der Wind kommt übereilt. Und wo die Sonne grad nur hieg scheint, du wärst jetzt kalt. Wir gehen an Wehen, was bleibt und was verblasst. Wir tragen alle irgendwann mal diese Last. Alles, was irgendwo verschwindet, taucht eigentlich nie wieder auf.
Das, was bleibt. Irma waren Finalisten im Heimatsoundwettbewerb dieses Jahr. Irma aus Feldkirchen-Westerham sind Irmi Hager und Ulrich Wiedemann. Heimatsound hier bei uns bei Bayern 2. Im literarischen Rätseltaxi saß letzte Woche die französische Schriftstellerin Colette. Und die hat erkannt, Ilse Vogel aus Bayreuth. Grüße nach Bayreuth. Ihr Wunschbuch von Madalena Valio-Tannet, In den Wald, ist unterwegs. Und jetzt bitte wieder höchste Konzentration und detektivischen Scharfsinn. Wer ist die kühle Dame, die heute in Wallis Rätseltaxi sitzt?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
Zum Old Bailey, bitte.
Da wird doch der Mord an dieser reichen Witwe gerade verhandelt.
Heute erfolgt die Urteilsverkündung. Mhm. Der Gerichtssaal ist stets voll besetzt. Mhm.
Ob die Leute überhaupt hinfinden bei dem Nebel?
Hoffentlich.
Also in den Zeitungen steht ja kaum noch was anderes. Ich habe das alles gelesen.
Sie interessieren sich für Strafverfahren?
Und ob? Der Angeklagte plädiert auf nicht schuldig. Schaut aber, glaube ich, schlecht für ihn aus.
Aufgrund zahlreicher Indizienbeweise.
Ja, er sagt, es wäre ein Einbrecher gewesen.
Aber die alte Dame hat ihn zum Haupterben gemacht. Mhm. Dadurch hätte er ein Motiv.
Und knapp bei Kasse war er auch.
Durchaus.
Es heißt, dass die Frauen ihn mögen, oder?
Das kann ich voll und ganz bestätigen.
Geht's Ihnen wohl ähnlich?
Er ist richtig nett.
Nett?
Niemals würde er jemandem den Schädel einschlagen.
Wie können's denn da so sicher sein?
Weil er nicht der Typ dafür ist.
Ob das für einen Freispruch reicht?
Die Geschworenen werden überzeugt sein, dass er es nicht getan hat.
Na, wenigstens hat er einen guten Anwalt.
Wird sich zeigen.
Aber wissen's, was ich einfach nicht kapier? Warum stellt sich seine Frau gegen ihn?
Tut sie das?
Jetzt erkenne ich sie erst aus der Zeitung.
Und werfen Sie mich jetzt aus dem Taxi?
Bei dem Nebel habe ich nur auf den Verkehr geachtet. Also Sie haben Nerven, Ihren Mann derart zu belasten.
Ich bin gar nicht seine Frau.
Was? Wie jetzt?
Wir haben uns zwar in Berlin trauen lassen, aber ich habe ihm verschwiegen, dass ich damals bereits verheiratet war.
Also, dann sind Sie ja eine Schwindlerin.
Er hat mich aus der russischen Zone geholt und in dieses Land gebracht.
Und zum Dank haben es gegen ihn ausgesagt.
Die Leute sind misstrauisch gegen Ausländer. Sie mögen mich nicht.
Ach, anscheinend zu Recht.
Ich will gar keine Sympathie.
Sondern?
Ich will die Geschworenen überzeugen, dass ich unehrlich bin. Wenn mich dann der Rechtsanwalt als Lügnerin entlarvt, was heute geschehen wird, dann glauben sie endlich...
Oh, nicht Ihnen, sondern Ihr Mann.
Der gar nicht mein Mann sein dürfte.
Ja, ich feier schon, hub mich nicht an.
Wahrscheinlich komme ich ins Gefängnis.
Sie sind jedenfalls eine hervorragende Schauspielerin.
Danke.
Jetzt bin ich richtig gespannt, wie die Sache ausgeht.
Tja, und wie ging sie denn aus? Wissen Sie's? Wir hätten gerne den Namen der Dame und des Werks, aus dem sie stammt, schriftlich an kulturleben@br.de oder an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, 80300 München, Stichwort Rätseltaxi und das Wunschbuch aus dieser Sendung bitte dazu schreiben. Oder Sie versuchen es mal mit Voten. Dabei kann man nämlich auch Bücher gewinnen. Stimmen Sie ab, wer übernächste Woche beim Bayerischen Buchpreis den Bayern 2 Publikumspreis bekommen soll. Und vielleicht hat die Glücksfee ein Einsehen. Mehr unter bayern2.de Publikumspreis. Soweit das Büchermagazin an diesem Büchermontag. Das Team dankt fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.